Die Flüchtlingskrise bewegt einfach das Land. 73% der Deutschen befürchten, es könnten noch mehr Flüchtlinge ins Land kommen. Angela Merkels Zustimmungswerte sinken immer weiter. Und je näher drei Landtagswahlen im März rücken, desto mehr habe ich den Eindruck, die Regierenden besinnen sich auf ein Wort von Ferdinand Lassalle, einem der Urväter der Sozialdemokratie. Alle politische Aktion besteht im Aussprechen dessen, was ist, und alle politische Kleingeisterei besteht in dem Verschweigen und Bemänteln, was ist. Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles hat ja gerade einen illusionslosen Blick auf die Wirklichkeit verlangt, und den möchte ich heute gerne probieren in diesem 12/22, mit dem ich das 10-jährige Bestehen dieser Sendung feiern darf. Und ich freue mich, dass sich einer der wichtigsten Bundesminister heute Zeit für Inforadio genommen hat. Herzlich willkommen, Bundesinnenminister Dr. Thomas de Maizière.
Guten Tag an Sie und alle Hörer.
Radiointerviews, haben Sie im November zuletzt erfahren, können schwierig werden. Auch ein Bundespräsident hat das mal erfahren. Ich hoffe, Sie sind nicht zu sehr gebremst heute.
Nein, warum sollte ich?
Naja, es war ja nicht so ganz einfach da im November. Vielleicht können wir auf die Zeit noch kurz zurückkommen. Im November waren Sie so ein bisschen der Bad Guy, insbesondere für den Koalitionspartner, weil Sie da Dinge gemacht haben, die jetzt eigentlich ins Gesetz gekommen sind. Und ich würde gerne wissen, damals war das eine so schwierige Situation, dass die Kanzlerin Sie gefragt hat, ob Sie noch hinter Ihrem Kurs stehen?
Also, es ging um die Frage der Umsetzung des Beschlusses der Parteivorsitzenden, den Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte, also diejenigen, die einen eingeschränkten Schutz deswegen haben, weil sie nicht individuell verfolgt sind, sondern weil es eine allgemeine Bürgerkriegssituation in dem Land gibt, wo sie herkommen.
Das, was Schweden grundsätzlich für alle tut.
Und dieser subsidiäre Schutz sollte dazu führen, dass für diese Gruppe der Familiennachzug für 2 Jahre ausgesetzt wird. So, das haben wir jetzt beschlossen, im Asylpaket 2 mit einer gewissen Verzögerung. Und von daher bin ich eigentlich ganz zufrieden, dass ich mich mit diesem Vorschlag durchgesetzt habe. Ich hätte vielleicht ein bisschen schneller gehen können. An den Tagen, die Sie da ansprechen, gab es gewisse Turbulenzen, die im Wesentlichen aber darauf beruht hatten, dass nicht jede Seite und jeder immer die gleichen Informationen hatte über einen Sachverhalt. Und das führt dann zu Fehlinterpretationen. Und das war ungefähr der Sachverhalt. Näheres schreibe ich dann mal in meinen Memoiren.
Das heißt, Sie beantworten mir die Frage, ob die Kanzlerin Ihnen diese Frage gestellt hat. Stehst du, ich weiß nicht, ob Sie sich duzen, noch hinter mir, jetzt nicht?
Also was die Kanzlerin und ich besprechen, das sage ich nie in Interviews und auch nicht in Hintergrundgesprächen. Das ist Bedingung einer vertrauensvollen Zusammenarbeit.
Aber es war eine schwierige Situation. Können Sie uns so viel sagen? Mehr will ich da gar nicht nachhaken, kriege ich eh nichts raus.
Natürlich war das eine schwierige Situation, aber nicht nur bezogen auf Personen, sondern bezogen auch auf die Sache, weil es natürlich das Asylpaket 2 verzögert hat, obwohl in dem Asylpaket 2 viele Dinge drinstehen, die mindestens genauso wichtig sind wie der Familiennachzug, nämlich die Einrichtung, besondere Aufnahmeeinrichtungen für die Asylbewerber, die aus sicheren Herkunftsländern kommen, der Abbau von medizinischen Abschiebehindernissen, die Bestimmung, dass die volle Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz nur an diejenigen geht, die an dem Ort sich aufhalten, wo sie auch hinverteilt worden sind und wo sie einen neuen Ankunftsausweis bekommen. Also das sind alles wichtige Dinge. Und der Streit um den Familiennachzug hat das ein bisschen überlagert, aber jetzt sind wir ja über den Berg.
Aber das hat eben ja eigentlich nur ein paar Wochen gedauert. Also erklären Sie mir einfach bitte, Politik, warum das so schwierig war.
Nein, es gibt manchmal Situationen in der Politik, wo sehr wichtige Fragen schnell zu lösen sind und Fragen, die nicht ganz so wichtig sind wegen des Umfeldes, wegen bestimmter Äußerungen, wegen einer bestimmten Verhandlungssituation, plötzlich eine überdimensionierte Bedeutung bekommen. Und dann geht es gar nicht mehr um die Sache, da ist man dann sich vielleicht schnell einig, sind wir ja auch dann einig geworden, sondern um die Frage, wer soll Recht behalten, wer verliert sein Gesicht, wer setzt sich durch und so. Also nicht die Frage, wie und was ist dann entscheidend, sondern die Frage, wer gegen wen. Und wenn man auf der Ebene ist, dann dauern Verhandlungen leider manchmal länger.
Aber es ist ja nun so gekommen, wie damals beschlossen. Und das heißt also, Sie haben sich da durchgesetzt. Was hat sich da bewegt in diesen Wochen? Ist das eben wirklich dieser illusionslose Blick auf die Wirklichkeit, insbesondere vor drei Wahlen?
Der illusionslose Blick auf die Wirklichkeit, den haben wir. Den hat die Regierung, den haben Landräte, den haben Bürgermeister, den haben Ministerpräsidenten und Innenminister. Trotzdem merke ich natürlich, stellen wir fest, dass viele Bürgerinnen und Bürger vielleicht skeptisch darüber sind, ob wir in Berlin in unseren schönen Büros eigentlich wissen, was los ist. Ob wir die Not der Bürgermeister erleben, die kritischen Fragen der Eltern, wenn Flüchtlingskinder in ihre Klassen kommen, die Kritik der Turnvereine, wenn eine Turnhalle genutzt wird. Und ein Teil der kritischen Fragen hat damit zu tun, dass viele einfach mal glauben, wir wissen gar nicht, was los ist. Und da will ich gerne auch diese Interviews nutzen, um zu sagen, das wissen wir sehr wohl. Nur die Lösung ist kompliziert. Bei großen Problemen glauben viele, jetzt gibt es eine einfache große Lösung. Und die gibt es hier nicht. Wir haben es mit einem sehr komplizierten Sachverhalt zu tun. Und je länger Lösungen dauern, umso größer wird dann der Frust darüber, dass es sie nicht gibt. Und das erklärt relativ viel von der Vertrauensgefährdung, die wir im Moment deutlich machen. Aber mir ist wichtig zu sagen, wir sitzen nicht in irgendeinem Elfenbeinturm und wissen nicht, was los ist, sondern wir wissen sehr genau, was international, was national los ist und was die Menschen denken und fühlen.
Aber weil Sie die Ministerpräsidenten ansprechen, Stefan Weil, ein Sozialdemokrat, der Ministerpräsident von Niedersachsen, hat erklärt, die Kanzlerin werde sich im Laufe des Jahres korrigieren müssen. Und die Kanzlerin selbst hat einen Satz gesagt, der lautet, wir erwarten, dass wenn wieder Frieden in Syrien ist und wenn der IS im Irak besiegt ist, dass ihr auch wieder mit dem Wissen, was ihr jetzt bei uns bekommen habt, in eure Heimat zurückgeht. Also das ist ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit, denn Schutz wird gewährt, insbesondere Eliten eines Landes gewährt, damit sie hinterher ihr Land dann auch wieder aufbauen. Aber war das ein erstes Signal der Kurskorrektur?
Die Tatsache, dass die Flüchtlinge, auch die nach der Genfer Flüchtlingskonvention Schutz bekommen, dass sie diesen Schutz auf Zeit bekommen, der müsste eigentlich allgemein bekannt sein. Die Kanzlerin hat das jetzt ausgesprochen. Der Kurs, den wir von Anfang an betrieben haben, geht darauf zu sagen, wir wollen unterscheiden zwischen den Schutzbedürftigen und den Nichtschutzbedürftigen. Die Nichtschutzbedürftigen sollen schnell unser Land verlassen und die Schutzbedürftigen sollen schnell integriert werden. Die pure Zahl der Schutzbedürftigen hat sich aber im Laufe der letzten Monate zu einem Problem entwickelt. Insbesondere auch, weil viele andere europäische Staaten glauben, sie könnten irgendwie an dieser Aufgabe nicht teilhaben. Deswegen wollen wir, und das vielleicht stärker als im Oktober, gerade für dieses Jahr darauf dringen, dass wir auch die Zahl der schutzbedürftigen Flüchtlinge, die nach Deutschland und Europa kommen, verringern. Das sagen wir allerdings nicht erst seit ein, zwei Wochen, sondern das sagen wir schon, seit feststeht, dass wir im vergangenen Jahr vielleicht etwas weniger, aber rund um 1 Million Flüchtlinge bekommen haben. Wir sagen alle, das soll sich nicht wiederholen. Und wir arbeiten mit aller Kraft daran, dass das so ist. Und dazu gehört natürlich auch Kommunikation.
Sie haben ein sehr enges Verhältnis zur Bundeskanzlerin. Sie kennen sie jetzt, glaube ich, 28 Jahre. Können Sie einfach nur zwischendurch zur Erklärung mal sagen, ist das für Sie eine Sachfrage? Oder ist das für Sie etwas, wo man sagt, das ist ihr eine richtige Herzensangelegenheit?
Ja, das ist
mit aller Konsequenz, welche das auch immer sei.
Das ist ja auch ein merkwürdiges Bild von mir, von Politikern oder auch der Bundeskanzlerin. Es ließen sich irgendwie Sach- und Herzensfragen so trennen. Die Bundeskanzlerin hat viele Fragen, wo eine Sachfrage mit einem Herzensanliegen verbunden wird. Die deutsche Einheit, das Verhältnis zu Israel, das deutsch-amerikanische Verhältnis. Aber eben auch ein klares europäisches Verständnis. Und dazu gehört, dass in einer solchen Lage, wo es nicht nur um Deutschland geht, sondern ganz Europa betroffen ist, das Wohlstandsgefälle zwischen Afrika und uns betrifft ganz Europa, auch wenn es innerhalb Europas unterschiedliche Wohlstandsgefällen gibt. Der Übertritt von der Türkei nach Griechenland ist ein Übertritt nach Europa. Die Flüchtlingskrise ist ein weltweites Phänomen. Und deswegen sich darum zu bemühen, dass Errungenschaften, die wir in Europa haben, Solidarität, Verteilungsgerechtigkeit und insbesondere Schengen, also ein Verkehr innerhalb der Länder, die dem Schengener Raum angehören, wo man nicht kontrolliert wird. Das sind große Errungenschaften. Und das gibt man nicht leichtfertig auf, die Bundeskanzlerin auch nicht. Und deswegen sind unsere Bemühungen darauf gerichtet, eine Lösung zu finden unter Aufrechterhaltung des grenzkontrollfreien, jedenfalls im Prinzip grenzkontrollfreien Schengen-Raums. Und solange das irgendwie möglich ist, werden wir dafür ringen und darum werben. Aber klar ist auch, wenn auf Dauer das so ist, dass es keine Dublin-Verfahren nach Griechenland geben darf, dass es keine europäische Verteilung gibt, dass es keinen vor allem sicheren Außenschutz der EU-Grenzen gibt, dann ist auch Schengen dauerhaft gefährdet, aber erst dann.
Ich würde gerne wissen, und ich muss zugeben, die Frage ist mir eingefallen, als ich einen Artikel von Jürgen Kaube gelesen habe, dem Herausgeber für den Kulturbereich der FAZ, der nämlich gesagt hat, dieser Satz von Angela Merkel, wir schaffen das. Was ist eigentlich das?
Das ist ja eine richtige Frage. Zunächst will ich noch mal sagen, wenn eine Regierungschefin gefragt wird in einer schwierigen Situation, ob man das schafft. Man stelle sich mal vor, sie hätte gesagt, wir schaffen das nicht. Das kann keine Haltung einer Regierung sein. Das kann eine Haltung von anderen sein, aber nicht eine Haltung der Regierung. Und dann ist das ein umgangssprachlicher Satz. Da ist schon mal die erste Frage, wer ist wir? Wir ist jedenfalls nicht nur die Bundesregierung, sondern wir ist das ganze Land und auch Europa. Jetzt dann der zweite Wortbestandteil dieses Satzes, was heißt schaffen? Ist das die pure logistische Umverteilung und Aufnahme von Flüchtlingen? Da würde ich mal sagen, das ist alles in allem auch im internationalen Vergleich in Deutschland gut gelungen. Ist das die volle Integration in den Arbeitsmarkt mit Sprachkenntnissen und all dem? Da würde ich mal sagen, das wird sich erst in einigen Jahren herausstellen. Gehört zum, wir schaffen das schnellere Verfahren, sodass klar ist, dass diejenigen, die nicht schutzbedürftig sind, unser Land schnell verlassen. Da wäre meine Antwort, das haben wir noch nicht geschafft, auch wenn wir gut vorangekommen sind. Und jetzt das Wortbestandteil das in dem Satz, wir schaffen das. Wenn Sie sagen, das ist die Bewältigung der globalen Flüchtlingskrise in der ganzen Welt. Ich sage, das kann kein Mensch schaffen. Keine nationale Regierung, keine europäische Regierung. Ich kann mich nicht erinnern, dass es in der Welt einen Zustand gab, wo es einen absoluten Frieden gab und kein Wohlstandsgefälle zwischen Staaten. Wenn das Wort das damit zu tun hat, dass wir unsere Hausaufgabe in Deutschland machen und dazu beitragen, dass wir unserer humanitären Verantwortung gegenüber der Welt und gegenüber den Krisenherden verantwortlich sind, ohne dass wir den Zusammenhalt unseres Landes gefährden, dann würde ich mal sagen, das ist ein Ziel, das ist erreichbar und daran arbeiten wir.
Der Oberbürgermeister von Stuttgart, Fritz Kuhn, ein Grüner, hat gerade erklärt, die Schwierigkeiten gehen eigentlich jetzt erst los. Und was es bedeute, 1 Million Zuwanderer zu integrieren, sei eine völlig unklare Aufgabe. Warum gehen Sie eigentlich davon aus, dass wir Integration der Flüchtlinge besser schaffen als die klassischen Einwanderungsländer? Haben wir da auch eine gewisse Hybris, also sprich eine Anmaßung?
Das ist eine interessante Frage. Ist mir so noch nicht gestellt worden. Ich will mal versuchen, mich der Antwort zu nähern. Das eine ist, ein Teil der Zuwanderung bei den klassischen Einwanderungsstaaten war Zuwanderung aus ehemaligen Kolonialstaaten, Frankreich und Großbritannien. Da war eine gewisse Nähe zwischen dem, die aus einem bestimmten Staat kommen, und dem Aufnahmeland. Aber es war auch eine irgendwie relativ klare Hierarchie in einer Gesellschaft. Das ist bei uns anders. Und dann gibt es Einwanderungsländer wie die USA oder wie Kanada oder wie Australien, die sozusagen eine Einwanderung haben nach Quoten und nach Kriterien, die dem Land nützen. Die großen Flüchtlingszahlen, die gibt es da nicht. Da ist Integration natürlich auch leichter, zumal die ganze Gründungsgeschichte der USA ja im Grunde darin besteht, dass verschiedene Menschen aus der ganzen Welt zusammen einen Staat bilden. Bei uns, glaube ich, sind die Voraussetzungen besser und schwieriger zugleich. Sie sind besser, weil wir bitter gelernt haben, dass eine Nichtbeachtung von Integration, wie bei den Gastarbeitern, sich nach Jahren und Jahrzehnten bitter rächt. Wir haben im Grunde erst vor 10, 12 Jahren angefangen, uns der Integration richtig anzunehmen. Integrationskurse gemacht und uns speziell darum gekümmert, dass es in unserem Interesse ist, dass das Land zusammenhält, auch bei vielen Menschen, die kommen. Und das, was wir da jetzt machen, nennt man oft eine nachholende Integration. Also die Versäumnisse der frühen Ankunft von Gastarbeitern werden nachgeholt. Das haben wir gelernt. Und deswegen glaube ich, dass diese schlechte Erfahrung uns jetzt dazu bringt, frühzeitig auch eine gelingende Integration auf die Beine zu stellen. Schwieriger wird es, weil wir es hier mit einer Zuwanderung, ich rede jetzt immer nur von den Schutzbedürftigen, geht aus ganz anderen Kulturkreisen. Mit einem hohen Anteil von Muslimen. Und das ist nochmal ein Unterschied, ob ich einen Italiener oder einen muslimischen Türken, der sozusagen durch das kemalistische, aufgeklärte System von Atatürk groß geworden ist, in Deutschland aufnehme. Oder einen Schiiten aus dem Irak oder einen Sunniten aus Afghanistan. Da sind die Kulturunterschiede so groß, dass die Integrationserfordernisse umso schwieriger sind. Und das dauert länger, muss aber angefangen werden. Denn unterlassene Integration rächt sich immer an sozialen Folgen, die viel teurer sind.
Der CDU-Parteitag hat ja beschlossen, es solle eine spürbare Reduzierung geben. Womit rechnen Sie eigentlich in dem Jahr? Mit welchen Zahlen?
Wir haben gerade vor kurzem mit den Ministerpräsidenten nochmal über diese Frage gesprochen und viele sagen, na, wir brauchen noch Planungssicherheit. Wie viele Kapazitäten für Unterbringung sollen wir vorhalten? Wie viele Lehrer brauchen wir denn, um Klassen zu bilden? Und die Antwort ist darauf, das ist verständlich, aber im Moment ist eine solche Prognose realistischerweise nicht zu erstellen, weil wir nicht wissen, wie die Entwicklung ist und wie erfolgreich unsere Bemühungen der Reduzierung sein werden. Und deswegen habe ich vorgeschlagen, dass wir uns dem Thema einer Prognose frühestens ab Ostern zuwenden. Also dann, wenn der Winter vorbei ist, wenn wir merken, ob Bemühungen Früchte tragen. Und dann kann man vielleicht mal beginnen, eine Hochrechnung für das ganze Jahr zu machen. Wir haben jetzt gerade mal den Anfang Februar und da ist es einfach unseriös, das ganze Jahr vorherzusehen.
Aber wenn Sie jetzt in einem Interview sagen, 2000 jetzt pro Tag, und wenn Sie sagen, das ist aber zu viel, wenn man das aufs ganze Jahr hochrechnen, dann wären das nämlich 730.000, dann sagt der Frontex-Chef, das wird wohl mehr werden, also mehr als 1 Million oder wie auch immer.
Ich bleibe dabei, das hängt sehr davon ab, wie der Syrien-Konflikt sich entwickelt, wie die Zusagen der internationalen Gemeinschaft für die Stabilisierung der Flüchtlingslager ausgeht. Es hängt sehr viel davon ab, wie die Verhandlungen mit der Türkei zu einem Ergebnis führen und wie die bessere Sicherung der EU-Außengrenzen erfolgt und ob wir Schengen aufrechterhalten können. Von diesen Punkten hängt das ab. Und deswegen will ich keine Zahlen nennen. Eine Hochrechnung traue ich mir frühestens ab Ostern zu.
12.22 zu Gast bei Ingo Kahle. Heute der Bundesinnenminister Thomas de Maizière, CDU. Herr Minister, Lösungswege, Sie haben es ja schon angesprochen, Europa. Es gibt die eine Sichtweise, die eben sagt, es muss Solidarität in Europa geben. Es kann nicht sein, dass Deutschland sozusagen die ganze Last trägt. Und es gibt eine andere Sichtweise, die zum Beispiel der renommierte Oxford-Entwicklungsökonom Paul Collier nennt, nämlich indem Frau Merkel die Türen geöffnet habe, habe sie den Asylbewerberzustrom verstärkt. Sie hat Deutschland und Europa, ich zitiere, damit definitiv ein gewaltiges Problem aufgebürdet. Sind Sie eigentlich mit einer europäischen Lösung auch nur ein Stück weitergekommen?
Ich möchte zunächst mal die These von Herrn Collier in Frage stellen, der in der Tat ein renommierter Forscher über die Frage ist, wie viel an Zuwanderung verträgt eigentlich eine Gesellschaft? Darüber hat er sehr interessante Studien gemacht. Aber ich bestreite die These, dass durch eine irgendwie geartete Einladung von Frau Merkel da jetzt die Flüchtlinge nach Europa gekommen sind. Ich will zunächst mal sagen, bis Mitte des Jahres 2015 war die große Sorge die Zahl der Flüchtlinge aus den Westbalkanländern. Da hatten wir 40% aller Asylbewerber aus den Westbalkanländern. Das Problem ist gelöst. Die große Bewegung dann über die Türkei, Griechenland hatte längst vorher dann begonnen, etwa ab August. Meine These ist, dass den größten Sogeffekt, Pull-Effekt, wie man sagt, für die Zahl der Flüchtlinge die Ankündigung des Baus eines Zaunes in Ungarn war. Weil damit viele gesagt haben, es wollen wir schnell noch nach Europa kommen, bevor der Zaun zugemacht wird. Und wenn Sie die Zahlen sehen, so ist nicht die Entscheidung der Bundeskanzlerin, eine humanitäre Notlage am Budapester Bahnhof zu lösen, der Auslöser für zusätzliche Sogeffekte gewesen, sondern das ist eine Entwicklung, die es seit dem Sommer gibt, die viele, viele Ursachen hat. So, von daher stimmt diese Kausalität nicht. Wahr ist, dass wir eine Reihe von Sogeffekten haben, die nach Deutschland führen. Wir haben sehr hohe Asylbewerberleistungen im europäischen Vergleich. Wir haben eine freundliche und höfliche Polizei, darf man nicht unterschätzen. Wenn Flüchtlinge sagen, ein deutscher Polizist ist der Erste, der mir überhaupt mal höflich entgegengetreten ist. Ich glaube nicht, dass wir das ändern sollten. Wir haben ein hohes Ansehen in der Welt. Es gibt übertriebene Erwartungen an das, was man in Europa, in Deutschland an Zukunft hat. Ich habe das gerade bei meinem Afghanistan-Besuch von jungen Menschen nochmal gehört, die Erwartungen an eine Zukunft in Deutschland. Einfach weil wir ein reiches Land sind, weil wir Sicherheit ausstrahlen, weil hier die Dinge geordnet zugehen. All das hat eine besondere Anziehungskraft. Das lässt sich auch nicht ändern, deswegen ist auch eine Lösung national so nicht möglich, sondern müsste, wenn, dann kombiniert werden mit europäischen Maßnahmen.
Also sind Sie weitergekommen?
Ja, wir haben einiges erreicht, aber noch nicht genug. Wir haben erreicht, wenn auch mit Mehrheit, dass erstmalig Menschen verteilt werden innerhalb Europas. Die Zahlen sind noch erbärmlich klein, aber den Beschluss gibt es.
Ja.
Die Griechen und Italiener haben zugesagt, Hotspots zu bauen, von wo dann aus verteilt wird. Das ist zum Teil gelungen, überwiegend auch nicht gelungen. Deswegen müssen wir da mit den Griechen weiter dran arbeiten. Wir haben vielversprechende Verhandlungen mit der Türkei. Da sind wir weitergekommen. Den Vorschlag, Vorschlag der Kommission für ein erweitertes Mandat von Frontex zum Aufbau einer europäischen Küstenwache. Das ist ein großer Fortschritt. Wir sind dabei, ein gemeinsames europäisches Asylsystem zu entwickeln. Also da ist in einem halben Jahr so viel vorangekommen, wie die letzten 5 Jahre nicht. Allerdings, das Tempo der Umsetzung hält nicht Schritt mit der Zahl der Flüchtlinge. Und wo wir nicht richtig vorangekommen sind, ist die Verteilung innerhalb Europas. Und deswegen muss man daran weiterarbeiten.
Ich bin kein Jurist, aber Sie sind Jurist. Können Sie mir erklären, auf welcher internationalen Rechtsgrundlage man eigentlich Menschen daran hindern kann, ihren Asylantrag dort zu stellen, wo er am meisten Aussicht hat, bewilligt zu werden, nämlich in Deutschland?
Ja, es gibt kein internationales Recht, dass man sich das Land des Asyls aussuchen kann. Die Europäische Union hat ein Rechtssystem, dass der Asylantrag dort zu bearbeiten ist, wo man zum ersten Mal europäischen Boden betritt. Das wäre in diesem Fall Griechenland. Der Europäische Gerichtshof und der Europäische Menschenrechtsgerichtshof haben untersagt, dass man Flüchtlinge nach Griechenland zurückschicken kann, wegen der Zustände dort. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass sich das ändert. Denn es kann nicht richtig sein, dass wir innerhalb Europas dulden, dass ein europäisches Land in der Aufnahme der Flüchtlinge gegen die Menschenwürde verstößt. Das müssen wir ändern. Da liegt ein zentrales Problem. Aber die Rechtslage ist nicht so, dass ich irgendwie durch Europa reisen kann und sage, ich möchte halt den Asylantrag in Deutschland oder Schweden stellen. Da gibt es Zuständigkeitsregelungen, die müssen wir wieder einführen oder ein anderes System schaffen. Was auch dazu wird die Kommission im März einen Vorschlag machen. Also das Vollzugsdefizit des Rechts liegt nicht in Deutschland, sondern liegt in der mangelnden Umsetzungsmöglichkeit der Dublin-Verordnung und dort insbesondere in Griechenland.
Aber wenn doch alle nach Deutschland kommen wollen, Sie haben es doch eben selbst gesagt, Sie wollen doch alle nach Deutschland kommen.
Ja, darauf gibt es keinen Anspruch, sondern wir haben Regeln, welches Land zuständig ist. Wir können in europäisch auch Verteilkriterien regeln. Das haben wir gemacht. Wir sind auch einig, dass wir Sekundärmigration verhindern wollen. Wenn also jemand in die Tschechische Republik verteilt worden ist und möchte lieber in Deutschland sein, dann muss klar sein, dass er zurückgeht in die Tschechische Republik. All das ist geregelt. Also rechtlich ist es eindeutig, dass es nicht einen Rechtsanspruch darauf gibt, für Bürger aus der ganzen Welt in einem Land seiner Wahl einen Asylantrag zu stellen.
Stichwort Türkei, Sie haben es genannt. Wie weit sind die Verhandlungen? Und vor allen Dingen verhandeln die Türken so ungefähr nach dem Motto, wir fangen erst an, die Grenzen für euch zu sichern. Da gab es ganz böse Äußerungen des türkischen Ministerpräsidenten, der beispielsweise gesagt hat, niemand kann von der Türkei verlangen, dass wir so eine Art Konzentrationslager für alle Flüchtlinge sind. Also, wie weit ist man da und verhandelt die Türkei auf der Grundlage, wir sichern unsere Grenzen für euch, wenn ihr uns Visafreiheit nach Europa gewährt?
Die Verhandlungen sind auf gutem Weg. Dabei geht es darum, dass wir eine Unterbindung der illegalen Migration nach Europa erwarten. Und umgekehrt, wir bereit sind, der Türkei Kontingente abzunehmen. Also die wollen die illegale Migration durch eine legale Kontingentlösung ersetzen.
Aber Sie sagen mir jetzt nicht, in welcher Höhe.
Nein, ich sage nicht, in welcher Höhe. Man muss sehen, dass die Türkei auch Hilfe braucht. Es sind mit dem Syrien-Konflikt viele, viele hunderttausend Menschen in die Türkei gekommen, wo nahezu ohne internationale Hilfe, anders als in Jordanien und im Libanon, die Türkei damit alleine fertig werden musste. Wenn wir jetzt sagen, ihr stoppt die illegale Migration, dann gibt es dort eine Art Rückstau und dabei muss man dann helfen durch Finanzmittel, durch Möglichkeiten dann auch Rückführung zu organisieren in Drittstaaten. So, und dass die Türkei dann in dem Zusammenhang Forderungen und Positionen in Verhandlungen einbringt, die sie so schon seit langem hat, wie die Visa-Liberalisierung, ist klar. Wir umgekehrt bringen dann etwas ein, was wir auch schon lange wollen, nämlich die Umsetzung des Rückübernahmeabkommens. Zu Ihrer Frage, wer soll zuerst liefern? Das ist die alte Frage nach der Henne und dem Ei. Es
verdienen ja auch ziemlich viel in der Türkei da dran.
Jedenfalls, wenn man sagt, wir wollen erst, dass die illegale Migration unterbunden wird, und erst dann gibt es Hilfe und gegebenenfalls Visa-Liberalisierung. Und die Türkei sagt es irgendwie umgekehrt. Erstmal Geld und Visa-Liberalisierung und dann unterbinden wir die Grenzsicherung. Dann ist die Antwort darauf, dann muss man das eben gleichzeitig machen. Und Stück für Stück. Und so, dass sich jeder auf die Zusagen des anderen auch verlassen kann. Und in diese Richtung gehen auch die Verhandlungen.
Aber Sie haben dem Spiegel erklärt, dass ein Innenminister die Visafreiheit anders sieht als ein Außenminister. Bitte erklären Sie mir, wie der Innenminister das sieht.
Es gibt ja gegenüber vielen Staaten Verhandlungen über Visaliberalisierung. Und ich sage mal ein Beispiel, was uns besonders beschäftigt hat. Das ist die Visaliberalisierung gegenüber Serbien. In dem Monat, wo der visafreie Verkehr nach Deutschland erlaubt wurde, in dem Monat danach ist die Zahl der Asylbewerber aus Serbien in die Höhe geschnellt. Wir hatten lange, viele, viele Monate damit zu tun, das wieder in Ordnung zu bringen. Deswegen guckt ein Innenminister, übrigens nicht nur ich, sondern auch meine Kollegen in europäischen Staaten natürlich darauf, werden Sicherheitsprobleme durch Visaliberalisierung gefährdet und wird dadurch ein Asylzustrom hervorgerufen, den wir sonst nicht hätten. Und ein Außenminister sagt natürlich, das ist gut, und Wirtschaftsminister sagt, das ist gut für den internationalen Handel, das wird schon nicht so schlimm. Und wir wollen ja auch Produkte verkaufen, dann sollen auch die Menschen hin und her reisen können, da macht man einen Kompromiss. Und so wird es mit der Türkei auch werden.
Aber Sie haben jetzt lauter Fragen gestellt, wie beantworten Sie die denn?
Ja, ich finde zum Beispiel, dass wir die Bewegungen von Menschen, die in der Türkei sind und Familien in Deutschland haben und die ihre Verwandten besuchen wollen, und ein- oder zweimal auch wieder zurückgekehrt sind. Dass es da, finde ich, schon vernünftig ist zu sagen, ihr müsst jetzt nicht bei jedem Visumsantrag euer Einkommen der Visumstelle vorlegen, euren Mietvertrag, das Rückflugticket und dann bekommt ihr erst ein Visum. Da sind wir strenger gegenüber der Türkei als gegenüber anderen Staaten. Und so kann ich mir solche oder ähnliche Kompromisse mit der Türkei auch gut vorstellen. Man kann für Geschäftsleute, die regelmäßig hin und her fahren, Visumserleichterungen machen. Also es gibt eine Reihe von Kompromissmöglichkeiten, die dazu führen, dass wir zu Visumserleichterungen kommen, aber immer auch verbunden damit, dass die Türkei ihr Rückübernahmeabkommen erfüllt, das heißt auch Menschen zurücknimmt, die aus der Türkei kommen und in die Türkei zurückgeführt werden müssen.
Herr Minister, Kriminalität von Asylbewerbern, das ist natürlich ein besonderes Thema seit den Vorgängen in Köln in der Silvesternacht. Es dürfe keine Schweigespirale geben, haben Sie gesagt. In Braunschweig gab es die erste, die hat sich genannt Soko Asyl. Das darf sie jetzt nicht mehr, die heißt jetzt ZERM, Zentrale Ermittlungen, aber es ist ein Buch erschienen über diese Arbeit. Der Leiter heißt Thorsten Heuer und ist ein sehr besonderer Mann, der sagt zum Beispiel, dass die große Mehrheit friedliche Leute sind und rechtstreue Leute sind, aber es gäbe eben auch Kriminalität. Und vom Bundesinnenminister wünscht er sich, ich zitiere, dass er eben einfach mal offen sagt, dass wir auch ein gewisses Problem mit Kriminalität haben. Bitte sehr.
Ja, ich weiß nicht, ob er zugehört hat in den letzten Wochen und Monaten. Ich habe das mehrfach gesagt. Mehr noch, ich habe in Auftrag gegeben, im letzten Herbst ein Lagebild zu erstellen, wie denn die Kriminalitätslage rund um das Thema Asyl ist, und zwar bundesweit. weil ich exakt eine solche Schweigespirale nicht wollte und nicht will, dass wir zwar widerliche Angriffe gegen Asylbewerber und Asylbewerberheime feststellen, zählen und etwas dagegen tun, aber nicht die Kriminalität uns angucken, die von Asylbewerbern ausgeht. So, und dieses sogenannte Lagebild haben wir im letzten Herbst zum ersten Mal vorgestellt. Ich habe das persönlich gemacht und das Ergebnis lautete: Erstens, wir haben mehr Kriminalität, weil mehr Menschen hier sind. Zweitens, wir haben auch einen überproportionalen Anstieg von Kriminalität, weil der große Anteil derer, die kommt, in einem Alter ist, wo auch Deutsche krimineller sind. Umgangssprachlich gesagt, ein 35-jähriger deutscher Mann ist krimineller als eine 75-jährige deutsche Frau. Das wird jeder verstehen. Wenn also 35-jährige Männer zusätzlich kommen, steigt die Kriminalität. So weit, so gut oder schlecht. Interessant ist aber Folgendes. Die Kriminalitätsbelastung nach Herkunftsländern ist sehr unterschiedlich. Diejenigen, die etwa aus Syrien kommen, sind auch keine Heiligen, sind auch problematische Menschen dabei, aber die Kriminalitätsbeteiligung aus Syrien ist deutlich unterproportional. Da haben wir die allerwenigsten Probleme. Und wenn, dann oft untereinander, also Schlägereien zwischen syrischen und afghanischen Flüchtlingen in einer Erstaufnahmeeinrichtung.
Probleme machen die Leute aus den Maghreb-Staaten,
so,
richtig?
Und wenn man guckt, wo wir eine überproportionale Steigerung von Kriminalität haben, dann ist das klar zuzuordnen. Es sind viele, nicht alle, aber viele aus den nordafrikanischen Staaten, Algerien, Marokko, Tunesien, auch aus Georgien. Und deswegen muss man dort gezielt etwas tun, das darf man aussprechen. Das ist einer der Gründe, warum wir die Ausweisungsregeln verschärft haben, einer der Gründe, warum wir Marokko, Tunesien und Algerien zu sicheren Herkunftsländern machen wollen, wo wir schnelle Verfahren uns erwarten, die wir dann auch schnell wieder außer Landes bringen. Und zur Wahrheit gehört auch, dass die Asylbewerber aus den Westbalkanländern, dass da die Kriminalitätsbeteiligung unverhältnismäßig höher ist als bei anderen. Und dieses differenzierte Bild, das verkünde ich ungefähr seit Oktober, November, und das darf eigentlich niemanden überraschen.
Aber ist es denn so, wenn jetzt die Abschieberegelungen verstärkt wurden, ist also noch die Frage, ob es eben Vereinbarungen gibt. Also das heißt, dass diese Herkunftsländer, also die Maghreb-Staaten beispielsweise, sie auch zurücknehmen. Aber wenn jetzt jemand kriminell wird, wird denn dann sein Asylverfahren eigentlich automatisch beendet?
Nein, das wird zunächst mal beschleunigt. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat angeboten, wenn es einen straffälligen Asylbewerber gibt, dann können das die Länder dem Bundesamt mitteilen und dann wird dieses Verfahren innerhalb von wenigen Tagen entschieden. In der Regel, wenn sie aus den Westbalkanstaaten oder aus den Maghreb-Staaten kommen, wird es hier abgelehnt und dann kann unverzüglich die Ausweisung und Abschiebung eingeleitet werden.
Wieso lässt man sie eigentlich erst ins Land?
Weil wir nicht wissen vorher, wer kriminell wird oder nicht. Aber natürlich wollen wir, dass diejenigen aus sicheren Herkunftsländern, die wir so bestimmt haben oder die wir noch bestimmen werden, gar nicht erst kommen. Und das ist ja für die Westbalkanstaaten auch gelungen. Wir hatten bis zur ersten Hälfte des Jahres fast 40% aller Asylbewerber kamen aus den Westbalkanländern. Jetzt sind es noch 1-2%. Die Zahl der aus Marokko und Algerien ist absolut gesehen, bezogen auf die Millionen, auch klein. Aber die Zahlen sind gestiegen. Wir hatten Tage, da waren Marokko, Algerien waren auf Platz 3 oder 4 der Herkunftsländer. Und diese Gruppe macht eben besondere Probleme. Und deswegen muss man dort auch schnell reagieren und schnell zu Verfahrensbeschleunigung und Ausweisungen kommen. Dazu brauchen wir dann allerdings auch die Bereitschaft der Länder. Und wir verhandeln daran, dass das geschieht. Die Länder haben selber kein Interesse daran, dass der Ruf ihres Landes in Misskredit gerät. Weil viele oder einige hier glauben, kriminell werden zu können. Deswegen bin ich zuversichtlich, dass wir dort sehr schnell zu Verhandlungsergebnissen kommen. Ich selbst werde Ende Februar diese 3 Länder besuchen.
Das ist mir schon klar, dass man an der Grenze nicht erkennt, ob jemand kriminell werden will. Ich mach's mal so, eine Analogie, USA. Warum ist Donald Trump mit so furchtbaren Äußerungen, fremdenfeindlichen Äußerungen so stark in den USA? Da sagt der Harvard-Migrationsforscher Jorge Bojas, ein Spanischstämmiger, 500.000 Menschen sind in Amerika geblieben, obwohl ihr Visum abgelaufen ist. Das verstärke das Gefühl des Kontrollverlustes und berühre die Frage der Souveränität eines Landes. Die Amerikaner wollen nicht in einem Land mit offenen Grenzen leben. Das empfinden ja viele hier auch so. Und im Grunde, wenn ich das mal so sagen darf, Ihre Gewerkschaft der Polizei spricht ja auch von einem anhaltenden Kontrollverlust.
Zunächst will ich zu Amerika noch mal sagen, da ist vieles nicht vergleichbar. Ein Blick auf die Landkarte zeigt, nördlich der USA ist Kanada, südlich ist Südamerika und da gibt es gewaltige Probleme illegaler Migration in die USA.
Aber auch wieder
zurück. Und West und Ost ist ein Riesenatlantik. Während wir als Land in der Mitte Europas sind mit den meisten Grenzen, mit Grenzen, die auch topografisch zum Teil gar nicht mehr zu erkennen sind, wenn Sie an die Grenze zwischen Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen denken. Und wir haben eine ganz andere Rechtslage. Wissen Sie, mit dem Kontrollverlust, das sind immer so Vokabeln, die hören sich super gut an. Wir haben im letzten Herbst, als wir viel stärker registrieren wollen, haben die Bayern uns gesagt, bayerische Landräte und Bürgermeister, die können doch sich nicht alle aufstauen bei uns. Wir möchten, dass die verteilt werden. Da war es ein Gebot der Verteilungsgerechtigkeit in Deutschland, Menschen zu verteilen innerhalb Deutschlands. Und dann sollte, und das ist ja auch geschehen, wenn auch nicht überall, in den Aufnahmeländern dann registriert werden. Jetzt, wo die Zahlen geringer sind, haben wir längst seit etwa Weihnachten einen Zustand erreicht, dass alle, die über die deutsch-österreichische Grenze kommen, an den Übergabestellen, dass sie alle registriert werden. Es wird dort keiner mehr unregistriert verteilt auf die Länder. Deswegen, ich finde, wir haben nach einigen Wochen das ganz gut hingekriegt. Und das ist das Gegenteil von Kontrollverlust. Wir haben Ordnung und Steuerung in das System gebracht. Und angesichts der Riesenzahlen ist das eine gute Leistung.
Herr Minister, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Vielen Dank, Herr Kahle.
Das war 1222, die Jubiläumssendung. 10 Jahre gibt es diese Sendung also jetzt schon. 1222 zu Gast bei Ingo Kahle, heute Bundesinnenminister Thomas de Maizière, CDU. Danke, dass Sie uns heute und viele von Ihnen über viele Jahre so intensiv zugehört haben. Herzlichen Dank.